Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich als Gast mir jemanden eingeladen, von dem mich nicht ganz zu Unrecht schon mehrere Leute gefragt haben, warum war der denn eigentlich noch nicht da? Und das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und hier ist er, die Stahlfeder Michael Werner. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist nicht ganz richtig. Ich war schon im Ferngespräch. Das Ferngespräch war quasi mein Einstieg. Ich war vorher nur Autor, habe immer nur geschrieben. Aber vor ziemlich genau 3 Jahren hatte ich meinen ersten Videoauftritt. Ich war immer der Ansicht, dass ich in Videos gar nicht so toll rüberkomme oder nicht wirke oder irgendwie langweilig bin oder nicht zu dem auflaufe, was ich gern schreibe. Aber Enno Samp hat mich damals tatsächlich, der das ja vorher gemacht hat und dann leider kurz darauf von uns gegangen ist, er hat mich tatsächlich dazu bekommen, mein Gesicht ins Video zu halten. Und damals war das eine Replik auf ein Video, was er zuvor gemacht hat, ein Ferngespräch mit Maximilian Krah. Und der hatte da geäußert, dass der Libertarismus kindisch sei, erwachsene Männer seien rechts und nicht mehr libertär. Und da konnte ich nicht mehr. Und da sprudelt es aus mir raus und da bin ich dann in die Sendung gegangen. Und seitdem bin ich immer wieder mal gern in Videos. Und im Prinzip war das Ferngespräch mein Einstieg unter deinem Vorgänger quasi. Und jetzt schließt sich der Kreis, jetzt bin ich hier und es ist wieder ein ähnliches Thema. Damals ging es um Meinungsfreiheit und die Einschränkungen. Das war eher so theoretisch. Und warum natürlich der Krah Unrecht hat mit, dass Libertarismus nicht zu Ende gedacht ist und richtige Männer konservativ sind.
Ja, das mit Krah habe ich meiner Meinung nach bis zum Erbrechen thematisiert, aber es wird auch wahrscheinlich in der Zukunft noch weiterlaufen. Aber danke für die Korrektur. Dann nochmal im Rückblick betrachtet einen vielen Dank an Enno Samp, meinen Vorgänger, aber das weiß ja kein Mensch mehr, das ist ja 3 Jahre her und du warst bei mir zumindest noch nicht in der Sendung.
Das ist richtig und 3 Jahre sind ja in dieser schnelllebigen Branche eine lange Zeit. Das war eine andere Welt vor 3 Jahren.
Ja, das ist tatsächlich traurigerweise so. Ja, dann damit sind wir aber auch schon direkt beim Thema, nämlich lass uns über Meinungsfreiheit als Großes und Ganzes reden. Das ist sowieso dein Steckenpferd und wer das immer noch nicht weiß, nachdem er Michael Werners Gesicht schon mehrfach in verschiedensten Streams gesehen hat, der sollte unbedingt auf freiheitsfunken.info gehen. Dort findet ihr unter Autoren auch Michael Werner und er hat jede Menge schon zu diesem Thema geschrieben in allerlei verschiedenen Auswirkungen, die uns ja permanent wieder eilen. Wo soll man am besten starten? Ich find's immer ein bisschen hilfreich, das Thema Meinungsfreiheit überhaupt erstmal theoretisch zu beleuchten. Und, sehr gut. Weil für mich ist, wenn wir von Meinungsfreiheit sprechen, dann sprechen wir im Grundgesetz vom, ich bin nicht genauso fest, aber ich meine Artikel 5 Grundgesetz, richtig? Das ist die Meinungsfreiheit, ne? Und die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Und es geht hier nur um den Staat. Wenn wir von Meinungsfreiheit sprechen, dann bedeutet das mitnichten, jeder darf immer und überall alles sagen, was er will. Wir sind Libertäre, wir reden über Eigentumsrechte und in meinem Haus, auf meinem Telegram-Kanal oder wo auch immer, ne? Da hat niemand Recht auf Meinungsfreiheit. Es geht darum, dass der Staat ins Gesetz schreibt, eine Zensur findet nicht statt. Und dass eine Zensur sehr wohl stattfindet, das bemerken wir alle. Mit anderen Worten, der Staat bricht permanent das Grundgesetz. Und das ist die eigentlich relevante Grundlage, über die wir eigentlich sprechen wollen, wenn wir über Meinungsfreiheit reden, ne?
Ja, erstmal müssen wir uns 2 Begrifflichkeiten klären. Das Wort Meinungsfreiheit ist ja eigentlich nicht das, was es meint. Es geht ja mehr um Redefreiheit. Meinung kannst du überall haben. Ja. Du hast auch eigentlich überall Redefreiheit. Du kannst überall alles sagen. Die Frage ist halt nur, was passiert dann? Und da setzt halt der Staat ein. Ja. Und da gibt es die amerikanische Verfassung, die da die beste ist dahingehend, weil die sagt einfach, dass jedes Gesetz, was die Redefreiheit einschränkt, ist verfassungswidrig. Deswegen gibt es keine Einschränkung der Redefreiheit in den USA. Du darfst dort alles sagen, ja. Das Einzige, was du zu befürchten hast, sind zivilrechtliche Konsequenzen. Ja, aber niemals strafrechtliche. Wenn du zum Beispiel sagst, XY ist ein Kinderschänder und der verliert daraufhin seinen Job und seine Firma geht pleite und hau mich blau, was noch alles passiert, dann kann der dich zu Schadensersatz verdonnern, wenn das nicht stimmt, ja. Wenn du die Unwahrheit gesagt hast. Aber strafrechtlich passiert dir nichts. Und das ist halt der Unterschied. In den USA sitzt man wegen absurderer Dinge vielleicht im Gefängnis, keine Ahnung. Da gibt es halt die tollsten Gesetze, aber nicht wegen Wortverbrechen. Das kennt die amerikanische Verfassung nicht. Wir haben eine Einschränkung. Bei uns steht zwar drin, eine Zensur findet nicht statt. Da müssen wir aber kurz definieren, was eine Zensur ist. eine Zensur im wahrsten Sinne des Wortes ist tatsächlich eine Vorabzensur. Nicht, dass wenn etwas gesagt wird, dass das nachher kassiert wird. Das darf nicht verwechselt werden. Aber wir nehmen natürlich auch volkstümlich den Begriff so hin, dass wenn Dinge nachträglich kassiert werden, Äußerungen. Ja, wir haben diese Redefreiheit tatsächlich auch, denn da steht ja, dass jeder seine Meinung und Wortbildschrift und bla 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 frei äußern darf. Aber in Absatz 2 und Absatz 3 ist dann das Tor zur Arschhölle geöffnet, weil da stehen die Einschränkungen drin. Nämlich, dass das durch allgemeine Gesetze, Jugendschutz, okay, da kann man jetzt mal drüber streiten, das ist eine andere Sache für sich, da habe ich auch mich nie mit befasst, dass man vielleicht nicht irgendwie die schlimmsten Pornosachen den Jugendlichen zumutet, kann man so oder so sehen, aber mir geht's halt um die normalen Gesetze, die es einschränken und um den sogenannten Schutz der persönlichen Ehre. So, der Schutz der persönlichen Ehre ist etwas sehr Deutsches. Die Amerikaner kennen keine Ehre. Also die kennen, die haben keine Ehre. Nein, Gottes Willen. Ja. Die kennen den gesetzlich geschützten Ehrbegriff nicht. Jetzt muss man das im kulturellen Zusammenhang sehen. Ja, es war früher so, dass wenn man sich gegenseitig beleidigte, dann duellierte man sich beim Morgengrauen auf einer Waldlichtung. Ja, und das nahm Überhand. Und deswegen hat der Staat tatsächlich diesen Beleidigungsparagraphen erfunden, der zu diesen Gesetzen gehört, die die Meinungsfreiheit einschränken. Es ging eigentlich darum, diese Duelle zu vermeiden. Die wollten das dann lieber staatlich sanktionieren. Leuten sagen, du hast den beleidigt, kriegst irgendwie eine Geldstrafe oder 3 Monate Gefängnis, aber du wirst nicht gleich erschossen.
Das kannst war du das damals zeitlich für mich eingrenzen? Wann war das ungefähr?
Oh, irgendwie so 1800 Blumenkohl, keine Ahnung.
Also es ist ein Überbleibsel von einer Zeit, die wir
ja aus der Königs- und Kaiserzeit, also aus den Monarchien, wo es natürlich Ständerecht gab, ja. Mhm. Also der einfache Pöbel konnte einen Adligen nicht beleidigen, weil er war nicht satisfaktionsfähig, das weiß man ja. Ne? Da konnten also nur Adlige sich gegenseitig und der Pöbel sich gegenseitig beleidigen. Heute ist es anders. Heute kann der Pöbel die Politiker beleidigen, die neue Regierungskaste, die Adligenkaste, und wird dafür sogar härter bestraft, als wenn er einen ihresgleichen beleidigt. Ja, da haben wir nämlich diesen Paragraphen 188 Strafgesetzbuch. Diese Majestätsbeleidigung, die ist neu gefasst. Den gab es schon vorher. Ja, das wird oft falsch gesehen. Der gab es vorher und er stellte üble Nachrede und Verleumdung härter unter Strafe, wenn es gegen Politiker geht. Mhm. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil, wenn du jetzt mal angenommen in der Adenauerzeit, hätte jemand einfach behauptet, der hätte ein Verhältnis mit seiner Sekretärin, das hätte ihn die Amtsausführung unmöglich gemacht. Das wäre Feierabend gewesen. Ja, und deswegen wollte man Leute davor zurückschrecken, dass sie unwahre Tatsachenbehauptungen über Politiker aufstellen, die denen das Amt kosten könnten. Ja? So weit, so gut, kann man für sinnvoll halten oder nicht, ist egal. Aber dann hat die Merkel-Regierung in ihren letzten Tagen quasi im komatösen Schlaf diesen Paragraphen noch erweitert um die Beleidigung. Und seitdem haben wir diese Flut von Anzeigen von Politikern, die es total geil finden, dass ein normaler Bürger dreimal so hart bestraft wird, wenn ein Politiker beleidigt. Das hat ja jetzt richtig Überhand genommen. Ne? Ja. Die normale Beleidigung ist also der harmloseste Straftatbestand, den es überhaupt gibt. Das ist max bis zu einem Jahr und normalerweise gibt es da irgendwie ein Du-Du-Du vom Richter und vielleicht mal irgendwie 30 Tagessätze zu 10 Euro irgendwas, ja. Das ist normalerweise, kommt es erst gar nicht zum Verfahren, weil die Staatsanwaltschaften schon sagen, öffentliches Interesse liegt nicht vor. So, das ist, wenn ich sag, du Arschloch, du sagst zu Arschloch, ja, da ist erstens wechselseitig begangen, dann fällt es eh unter den Tisch und außer dir hat es keiner gehört, kein öffentliches Interesse. Durch das Internet haben wir öffentliches Interesse, denn wenn du im Internet was schreibst, das kriegen ja mehr Leute mit und bleibt auch, ja. Daher haben wir schneller mal öffentliches Interesse und jetzt kommt aber der Politiker, der beleidigt wird, da wirst du jetzt dann zu bis zu 3 Jahren bestraft, wenn du den im Netz beleidigst.
Bist du raus? Hörst du mich nicht mehr? Okay, ja, ich dachte gerade, du hast so eine Pause gemacht. Ich hatte schon 2 Dinge im Kopf, die du genannt hast. Das eine, was ich vielleicht im Vorfeld noch ausräumen will, ist, es gibt keine Beamtenbeleidigung, auch wenn man das immer wieder hört. Ne? Das habe ich auch erst nach einer Zeit gelernt, aber ob man eine Privatperson oder einen Polizisten beleidigt, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist genau dasselbe.
Ja, es gibt populärer Rechtsirrtum. Man hört sich auch ständig in Krimis, oh, das war Beamtenbeleidigung. Die gab es vielleicht mal, glaube ich, irgendwie im Kaiserreich oder bei den Preußen oder so, weil da war der Beamte, kann sein, das weiß ich nicht genau rechtshistorisch, aber tatsächlich gibt es das nicht. Man wird nur schneller verknackt, weil Beamte neigen halt eher dazu, das anzuzeigen und kriegen auch eher das öffentliche Interesse. Deswegen kommt es eher zu einer Verurteilung bei einer Beleidigung eines Beamten, aber es gibt keine Beamtenbeleidigung tatsächlich, ja.
Genau.
Was war das andere?
Da beim anderen, da sind wir jetzt eigentlich schon direktiv im Thema mit dem, was du gesagt hast. Wenn es im Internet steht, dann geht es ja auch nicht mehr weg. Das hatten wir jetzt ganz besonders gemerkt bei diesem Beispiel von 60 Minutes. Hast du auch schon eine Kolumne drüber geschrieben, ne? Ja. Da haben diese drei Clowns aus Deutschland, haben den Amerikanern beigebracht, warum Beleidigung bei uns eine krasse Sache ist. Und die Amerikaner, die hat ja nur hinter der Kamera gesessen und gestaunt. Also wie du ja eben selber gesagt hast, also du kannst zu Donald Trump hingehen und ihn einen Nazi nennen, das juckt niemanden. Das ist in den USA keine Sache. Und
ja,
in Deutschland ist...
Ja. Du kannst dich also vor den US-Präsidenten stellen und sagen, Heil Hitler, du Stück Scheiße. Da hättest du in Deutschland gleich fünf oder vier oder fünf Straftatbestände mit verwirklicht. Genau. Und in Amerika wird der vielleicht sagen, verpiss dich oder irgendeinen lustigen Spruch drauf bringen. Es passiert ja aber nicht, du wirst nicht in den Knast geworfen. Ja, das geht halt. Ja, das können die sich hier nicht vorstellen. Und die Amis können sich nicht vorstellen, dass man wegen eines Wortverbrechens vom Staat juristisch verfolgt wird. Bei uns kam das ja, diese Einschränkung der Meinungsfreiheit, das war so ein Angstreflex aus dem Dritten Reich. Die hatten Angst, dass wenn es hier uneingeschränkte Meinungsfreiheit gibt, dann könnten ja Nazis wieder diese nutzen und die Bewegung könnte wieder erstarken. Man wollte also damit das Wiedererstarken des Faschismus verhindern. Und das kommt ja heute auch immer als Begründung. Ja, wenn Meinungsfreiheit auch für Extremisten gilt, bla bla bla. Komischerweise die USA, die diese uneingeschränkte Meinungsfreiheit haben, waren noch nie am Abgrund des Totalitarismus so angelangt. Da waren noch nie die Nazis groß da, ja. Da lacht man einfach über diese Leute. Da darf jeder mit dem Hakenkreuz rumlaufen. Dann, wenn du es machst, kann es sein, dass du einen sonst Maul kriegst. Aber dem Staat ist es egal. Aber deswegen wird doch keiner zum Nazi, wenn du ein Runenzeichen zeigst, ja. Das ist völlig irre.
Im Gegenteil eigentlich. Es entblößt die Leute, wenn du hier bei dieser Chemnitz-Demo damals, ist das doch wahnsinnig das ist jetzt schon 2018, schon wieder einige Zeit her, aber nichtsdestotrotz, da ist doch dieser Fall viral gegangen von, der hat Hitlergruß gesagt. Ja, dann lass ihn doch. Also du machst dich ja nur selber zum Deppen. Also das sollte jedenfalls die normale Überlegung sein, aber Gedankengang ist irre. Also so mit Redefreiheit kommen die Nazis wieder an die Macht. So ein Irrsinn. Warum sollten denn Leute, die sich den Liberalismus auf die Fahnen schreiben, sich bei den Nazis verorten, die absolut autoritär sind? Es ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Und trotzdem wird das mit so einer felsenfesten Überzeugung behauptet. Genauso, das war das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Diese Behauptung, es ist sogar schlimmer, etwas im Internet zu posten, als es nur zu sagen, weil im Internet bleibt es ja ewig bestehen. Ja, das ist theoretisch richtig, aber praktisch ist das Internet eine absolute Flut an Informationen und normalerweise bleibt 98% da unter einer Masse an Statements begraben, für die sich kein Mensch interessiert.
Ja, das ist wohl, was die gesagt haben, ist richtig, es bleibt tatsächlich stehen. Aber auch was du gesagt hast, ist richtig. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern, sagt man ja immer. Und im Internet ist das in 3 Sekunden eigentlich schon gegessen. Es gibt natürlich wenige Tweets, die zum Beispiel mal wirklich viral gehen und bleiben. Ja, Kultding ist ja dieses Ding vom 14. März 2020, wo die Bundesregierung getweetet hat, dass es keine Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen des Coronavirus gibt und das waren alles Fake News und 3 Stunden später wurde der Club geschlossen, wo ich arbeitete. Und ja, das war also, der ist also schlecht gealtert und der wird heute immer noch hervorgeholt. Aber wenn da einer mal Dummkopf, Arschloch oder sowas postet, das lesen dann 5 Leute und scrollen weiter. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, dieser 188, ja. Der scheitert meiner Ansicht nach schon an der Strafbarkeit, weil, da steht drin, ist die Tat geeignet, sein öffentliches Leben erheblich zu erschweren, also des Politikers. Das ist also ein Tatbestandsmerkmal. Und das wird gar nicht verwirklicht. Denn was ich eben gesagt habe, dieses Beispiel mit Adenauer und der Sekretärin, und er kann sein Amt nicht mehr ausführen. Ja, wenn du eine scheiß Geschichte über jemanden erzählst, also brauchst du ja nur zu sagen, der ist Kinderschänder, kann ja je nachdem, wenn er nicht bei, wenn er bei den Grünen ist, ist egal, aber ansonsten ist es ist sogar gut, glaube ich. Aber Aufstiegschancen. Aber, oder bei der katholischen, was weiß ich. Aber ansonsten ist es halt ein Killermerkmal, ja. Wir erinnern uns an diesen, wie hieß der nochmal, Sedati, so, weißt du noch, wie der
hieß? Sedati?
Ja, der, genau. Und dann bist du halt weg. So, aber es gibt ja keine Beleidigung, die denkbar geeignet ist. Also egal, was ich jetzt zu Robert Habeck sage oder zu Olaf Scholz, kein Wort kann dazu führen, dass der sein Amt nicht mehr machen kann. Wie, egal, wie ich ihn beschimpfe, wenn ich was über ihn behaupte, eine Tatsache, die nicht stimmt, ja, das kann ihn beschädigen. Aber doch, also die schlimmste Beleidigung, die mir einfiele, wäre nicht geeignet, ihn seine Arbeit zu erschweren. Dann hat er, wurde er halt so genannt, ja und? Und deswegen ist dieser Paragraph meiner Ansicht nach, und ich habe gestern noch mit zwei sehr brillanten Juristen darüber gesprochen, die sehen das ähnlich, ist dieser Paragraph überhaupt nicht verwirklichbar. Ja? Trotzdem werden Leute schlagartig der Reihe nach deswegen verurteilt. Ja? Und das ist ein Skandal. Und eigentlich gehört das Ding zum Bundesverfassungsgericht, ja, das diesen Paragraph mal überprüfen müsste. Dazu gibt es allerdings zwei Hürden. Die eine Hürde ist, also die Politik könnte es machen, die Opposition. Dafür braucht sie aber 25% im Bundestag. Dann kann sie eine Normenkontrollklage, heißt es, glaube ich, anstrengen und das Bundesverfassungsgericht dazu bringen, ein Gesetz zu überprüfen. Ohne konkreten Fall. Und die 25% ist halt nicht da, auch jetzt nicht.
Abgesehen von der AfD hätte auch wahrscheinlich kein Interesse dran.
Ja, genau. Die AfD würde es machen, aber die kann halt nicht. Nach wie vor nicht. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ein Betroffener verurteilt wird und geht mit der Verurteilung durch bis zum Bundesverfassungsgericht. Und da muss man sagen, dass es A, schon an diesem Tatbestandsmerkmal scheitern müsste und B, auch es gibt über 70 Jahre Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die immer eindeutig in dieselbe Richtung ging, nämlich dass Politiker sich mehr gefallen lassen müssen als Hinz und Kunz und Normalbürger, weil dieses Machtgefälle halt da ist. Die Menschen sind machtlos, der Bürger, und deswegen muss der auch mal Dampf ablassen. Das hat das Bundesverfassungsgericht sehr genau erkannt. Und da muss man dem einfach mal mehr durchgehen lassen. Und wer sich als Hahn auf die Kirchturmspitze stellt, muss halt damit leben, dass jeder Wind ihn anbläst. Ja, das hat, glaube ich, Helmut Kohl mal zitiert. Ist auch nicht von ihm, er hat es selbst nur zitiert. Mhm. Aber exakt so ist es ja auch. Und deswegen ist es einfach ein Unding und meiner Ansicht nach und Ansicht vieler anderer nach auch verfassungswidrig. Aber dafür muss halt jetzt einer, der verurteilt wurde, mal das bis oben hin durchziehen. Ja? Na, ich warte drauf. Also,
ja,
ich fühle mich ja redlich.
Ja, ich weiß nicht immer so ganz. Das Bundesverfassungsgericht ist für mich jetzt als Anarchokapitalist nach wie vor keine besonders vertrauenswürdige Instanz. Ich gebe schon zu, sie ist vertrauenswürdiger als der Bundestag, als die Politik oder so. Aber so wirklich dran glauben tue ich ja auch nicht. Oder bist du da hoffnungsvoller Dinge?
Jein, das muss man zweigeteilt sehen. Ja, es ist politisch besetzt, dieses Gericht. Ja. Und viele Urteile sind ein Skandal, zum Beispiel, dass die Corona-Maßnahmen durchgewunken wurden. Mhm. Wobei das Bundesverfassungsgericht damals ja belogen wurde von der Regierung, wie wir jetzt wissen. Ja. Ja. Und auch, dass der Bruch der Maastrichter Verträge durchgewunken wurde. Und dieses Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts ist auch ein Skandal, meines Erachtens. Aber, und jetzt kommt der Punkt, warum ich dann doch etwas mehr Vertrauen habe. Wie ich eben sagte, die haben seit ungefähr 73 Jahren konstant gleiche Rechtsprechung bei Meinungsfreiheit. Und egal, wie der erste Senat jetzt auch gerade besetzt ist und wie sehr die auch eine Faust in der Tasche machen, sie entscheiden immer pro Meinungsfreiheit im Zweifelsfall. Das haben die 73 Jahre gemacht. Die können jetzt keine 180-Grad-Wende hinlegen. Oder 360 Grad, um es in Baerbock-Dimensionen auszudrücken. Das können die nicht machen. Wie willst du das erklären? Wollen die jetzt sagen, wir haben 73 Jahre Scheiße erzählt? War nicht so gemeint, Edgy-Badgy, ist jetzt alles ganz anders. Das geht halt nicht mehr. Und das ist das Schöne, du kannst, da hast du eine Kontinuität. Bei Sachen, die jetzt zum ersten Mal entscheiden, da würde ich mich auf die auch nicht verlassen. Aber bei der Rechtskontinuität, das kriegen die nicht hin, ohne dass die Rechtsstaat-Verarschungssimulation komplett auf den Boden fällt und für jeden erkennbar ist, ja. Das müssen sie durchhalten. Deswegen haben sie auch letztes Jahr beim Reichelt auch noch richtig hardcore ausgeteilt gegen die Regierung. weil die kommen nicht mehr runter von der Nummer, die 71 Jahre vorher gefahren wurde. Und deswegen, ja, habe ich in diesem Fall tatsächlich Vertrauen in diese Institution. Ansonsten gebe ich dir völlig recht, Anarcho-Kapitalist, der ich auch bin, vergiss es, das ist ein Kasperl-Theater, wo sie halt schöne rote Roben haben. Aber weißt du, wenn es einem nützt, kann man es ja auch in Anspruch nehmen, spricht ja nichts gegen. Man muss ja auch damit leben, wenn sie gegen einen sind, das kriegt man ja auch ab.
Ich hoffe alles drauf. Ich habe nur eine realistische Einschätzung gehofft, weil vom Verfassungsgericht, das Verfassungsgericht ist zum Beispiel auch, die haben immer seit Jahr und Tag den ÖRR bestätigt. Als er noch GEZ hieß, wie auch jetzt. Und im Grunde genommen, also zumindest dieser Vorstellung, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen keinen Breitbandausbau mehr, der in den 50er Jahren vielleicht noch nicht ganz so stark gegeben wäre. Trotzdem hat sie ihn immer bestätigt. Und naja, also ich habe jetzt auch nicht die allerhöchste Meinung vom Verfassungsgericht. Aber
ich auch nicht, aber nur in dem Fall halt, ausnahmsweise.
Nee. Ja. Wenn, wie dicht sitzt dein Aluhut? also.
Ich bin offen für alles, lass hören.
Ich denke, dass sehr, sehr viele Psyops laufen. Das ist etwas, was ich, wir hatten gerade eben von Edati noch das Thema. Edati war der Typ von der SPD, der den NSU-Ausschuss untersucht hat. Und zack, werden bei ihm Kinderpornos gefunden. Ja, und dann ist er weg vom Fenster. Ob der nicht vielleicht irgendetwas anderes wusste? Und so sehe ich das in vielerlei Hinsicht auch beim, um die Frage der Meinungsfreiheit. Und gerade wenn, ich habe bis jetzt ungefähr 15.000 Memes gepostet, mit denen ich dauernd Politiker beleidige. Aber mir ist bislang nichts passiert. Ich habe auch weder eine Anzeige wegen Volksverhetzung noch Majestätsbeleidigung noch eine Hausdurchsuchung gehabt. Ich darf auch gerne so bleiben. Aber ein 84-Jähriger mit einer 14-jährigen Tochter, die Down-Syndrom hatte, hat das bekommen. Das ist ja für mich eine ganz klare stalinistische Methode. Bestrafe einen, erziehe 1.000. Oder? Siehst du das anders?
Ja, das ist der nächste Komplex. Oh, da hast du sehr viele Themen angeschnitten. Okay. Ich muss auf alles einzeln eingehen. Es wäre zu schade, dass wir das auslassen würden.
Okay.
Du wirst erst behagt ab einer gewissen Relevanz. Ja. Ich habe auch jahrelang, bin ich völlig unter dem Radar geflogen, habe Sachen rausgehauen, hat keinen interessiert. Ja. Jetzt langsam, wo ich ja ständig irgendwo in Formaten bin, kommen die Einschläge näher. Ich habe, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Verfahren laufen. Und ich habe mal so geguckt, weil ich ja sehr aktiv in der ganzen Szene Verteidigung von Meinungsfreiheit bin. Das geht so los, wenn du so zwischen 60.000 und 80.000 hast, diese Benchmark, dann kriegen sie dich. Ja, und da ich halt auf vielen Formaten, und ich habe ja kaum Follower und mein YouTube-Kanal, der ist quasi inaktiv. Ich bin halt bei anderen. Aber wenn man da die Follower zusammenrechnet,
meintest du Einkommen?
Nicht Einkommen.
60.000.
Nein, ich meine nicht Einkommen.
Du meinst Follower?
Ja, es geht um die Reichweite.
Okay.
Die interessieren sich für die Reichweite. Die picken manchmal jemanden raus, wenn sich ein Politiker beleidigt fühlt. Klar, dann ist es auch mal einer, der irgendwas gesagt hat mit 3 Likes und so. Aber dass die Leute wirklich behaken, so wie Tim Kellner oder sowas, ja, der es ja ständig abbekommt. Oder jetzt auch Maximilian Pütz neuerdings und so, all diese Leute. Oder Oliver Flesch, der auch dauernd juristische Auseinandersetzungen hatte. Oder Annabel Schunke, die ja auch darüber geschrieben hat. Das ist erst so bei 60.000 bis 80.000. Da wirst du quasi systemrelevant. Und du hast vielleicht das Glück, dass deine Dinger noch unterm Radar laufen. Ja? Und die sind auch viel zu intelligent und zu witzig. Da kommst du immer noch mit Satire und so durch. Das ist halt nicht so auf die Fresse. Meistens sind es natürlich Leute, die Fäkalausdrücke benutzen. Die sind als Erste dran.
Ja. Das, woran ich gerade denke, lass mich ein spontanes Beispiel machen. Als die Amokfahrt in Magdeburg stattgefunden hat, habe ich ein Meme gepostet von diesem Third World Problem. Das ist so eine Frau, die heult. Und da habe ich oben drüber geschrieben, wenn linke Missgeburten irgendwann sich darüber ausheulen, dass ein islamistischer Terroranschlag passiert ist, und da drunter, das nutzt jetzt wieder nur der AfD. Also der ist viral gegangen, der hat mehrere hunderttausend Views bekommen und er war plump und beleidigend und ich hatte auch keine andere Absicht.
Ja, da werden jetzt einige versuchen, eine Volksverhetzung draus zu konstruieren, aber das Problem ist, dass du eine Gruppe beleidigt hast, die nicht genau abgrenzbar ist. Ja? Mhm. Wenn du jetzt was gegen Juden sagst oder gegen Moslems, ist das ganz klar abgrenzbar. Ja? Da gehört jeder dazu, der das ist. Aber Linke, weißt du, das ist so, ja, wer ist das genau? Ja? Und deswegen wird das nicht funktionieren. Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem eine Anzeige bekommen. Also mein Freund Maximilian Pütz hat mir auch erlaubt, darüber zu sprechen. Der hat geisteskranke Gutmenschen gesagt in einem Video. Mhm. Und er hat dafür eine Volksverhetzungsgeschichte am Laufen.
Das ist unglaublich. Das kann man sich nicht ausdenken.
Ja. Ja, und er hat auch eine Holocaust-Leugnung am Hals, weil er gesagt hat, dass die Gefängnisstrafe von einem Jahr für Ursula Haverbeck, bevor sie noch lebte, einfach absurd idiotisch ist. Ja? Hm. Damit leugnet man ja nicht den Holocaust, sondern sagt bloß, man muss niemanden, der das tut und irgendwie fast 100 ist, für ein Jahr in den Knast sperren. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber es wird einem dann quasi als Co-Holocaust-Leugnung ausgelegt, ja. Mhm. Das nur mal so zur Eingrenzung, aber der hat halt, der erreicht mit seinen Videos ja gerne mal Leute im oberen Zehntausender-Bereich. Und was du da gemacht hast, ist halt, wüsste ich jetzt, keinen Straftatbestand, weil du kannst ja auch die Deutschen eine Köterrasse nennen, ja. Damit ist ja auch.
Ja, da beleidige ich ja die Deutschen, das juckt ja keinen Linken. Aber also
Ja, es ist ja toll, dass die Volksverhetzung immer angezeigt wird von Leuten, die sonst behaupten, es gäbe kein Volk, ne? Oder es so gar nicht mögen, ne?
Ja,
aber verhetzt werden kann es dann. Oh, du hast das deutsche Volk verhetzt. Wie sollen wir das verhetzte Volk mal zeigen, ne?
Das ist genau das, was ich mit PSYOP meinte, was ich eigentlich als übergeordnetes Ding bezeichne. So, ich denke, die Gesetze existieren nicht und werden auch nicht, sage ich mal, positiv in Richtung Meinungsfreiheit ausgelegt, auch nicht vom Verfassungsgesetz, weil die tatsächlich mit der Politik dahinter stehen, sondern weil das eine sehr gezielte Taktik ist. So, wir geben uns sehr, sehr stark liberal, aber verurteilen tun wir erstmal jeden und zeigen die an und bringen die in Knast und machen Hausdurchsuchungen und etablieren ein Terrorregime. Aber wir sind liberal. Wir kassieren das auch alle wieder ein. Wir entschuldigen uns ganz dramatisch dafür, dass wir dein Leben ruiniert haben. Das ist das, was ich gemeint habe, dass da eine Taktik dahinter steckt.
Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Denn diesen 130er, den Volksverhetzungsparagrafen, da gibt es auch eine schöne Grafik, wo man die Länge mal nebeneinander gehalten hat. Als er entstanden ist, hat er so diese Länge, ja, und inzwischen Verhältnis dreimal oder viermal so lang. Mhm. Siehst du, so 1950 bis jetzt, also allein unter Merkel wurde der viermal, glaube ich, verschärft, so seitdem bis heute. Ja. Und ursprünglich galt er nur, man wollte halt, wie gesagt, die Nazis, das wieder erstarkende Nazis verhindern. Also, dass nicht mehr geht, dass du gegen eine Bevölkerungsgruppe, sprich die Juden, hetzt und zum Mord an denen aufrufst. Und es ging darum, den Holocaust nicht zu leugnen. Ja, weil damals wurde das Dritte Reich hat versucht zu entschuldigen mit, das hat nicht stattgefunden und so. Und selbst damals hatten schon die Verfassungsrechtler enorme Bedenken deswegen, weil es halt gegen freie Meinungsäußerung verstößt. Haben aber gedacht, okay, das lassen wir einfach da stehen aus historischen Gründen und da wird ja eh nie einer verknackt deswegen. Und das ist auch tatsächlich, jahrzehntelang war das so ein Schläferparagraf. Keiner hat es interessiert, es lief nie was, ja. Kannst du an einer Hand abzählen. Und plötzlich haben die, seit Merkel, haben die regierenden Politiker entdeckt, was man mit diesem Ding machen kann und haben ihn immer wieder verschärft und verschärft und verschärft und inzwischen bist du, sobald du die Migrationspolitik kritisierst, schon ganz nah drin, da dran zu sein. Musst bloß darauf hinweisen, dass die dazu neigen, krimineller zu sein als andere. Und da hast du ja noch die PKS auf deiner Seite, ja. Und schon, zack, Volksverhetzung.
Ja.
Ja. Und das ist halt das Problem. Und damit können sie tatsächlich jeden, fast jeden kriegen, der gegen linke Politik ist. Und was sagtest du noch? Diese Hausdurchsuchung als, sie entschuldigen sich nachher. Das stimmt nicht ganz. Du kriegst nachher, wenn du ich greife eigentlich schon vor, man kann gegen Hausdurchsuchungen Einspruch einlegen und dann werden die juristisch überprüft. Und wenn dann rauskommt, dass die nicht rechtens war, dann hast du halt ein Stück Papier, das ist so schön, dieses Recyclingpapier, was der Staat ja immer nimmt, öko wie er ist, und da steht dann drauf, die war nicht rechtens. Dieses Stück Papier kannst du dir dann irgendwie einen Rahmen und ins Klo hängen oder den gleichen Arsch damit abwischen. Da hast du ja nichts mehr von. Ja? Das ist quasi die Entschuldigung, aber das war's dann, ja. Dass deine Bude ist durchwühlt, deine Sachen sind beschlagnahmt. Die Nachbarn haben es gesehen alle, weil die ja nicht gerade unauffällig das machen. alle denken, du wärst ein Schwerverbrecher und hättest Kinderpornos oder im Keller irgendwelche Frauen gefesselt. Und in Wirklichkeit, da hast du nur irgendwas gesagt, was der Regierung nicht gefällt.
Ach, ja. Hast ein Meme gepostet, genau. Ja. Und retweetet, noch nicht mal selber gemacht.
Nee, ja.
Ja, klar.
Das ist natürlich die Sache, das haben die in 60 Minutes ja auch gesagt. Wenn du das retweetest, machst du die Aussage ja zu eigen. Ne? Und das ist so, als wenn du es selber tweetest. Deswegen ist es viel lustiger, und das haben viele dann sehr richtig gemacht, dieses Schwachkopf-Ding, haben dann tausende Leute, das hat ja wirklich Streisand-Effekt gehabt, retweetet oder repostet und haben dazu geschrieben, wegen sowas kriegt man eine Hausdurchsuchung.
Ja, ja?
Und schon hast du die Aussage nicht zu, du bist also völlig gefahrlos, aber jeder sieht das Ding, ne? Also der hat sich damit ja auch keinen Gefallen getan mit der Anzeige. Es war ja einfach eine idiotische Aktion. Die raffen den Streisand-Effekt nicht. Sie machen es immer wieder, diese Fehler. Statt einfach den Mund zu halten, den Ball flach zu halten und in 3 Sekunden redet keiner mehr drüber, weil alle paar Sekunden poppt so ein Ding auf. Aber heute, wenn einer Schwachkopf sagt, hast du doch sofort das Gesicht vom Habeck vor Augen. Ja? Also in meinem Kreis...
Ich habe Sticker inzwischen damit.
in meinen Kreisen sagt man schon, du Habeck, wenn man sagen will. Also jeder weiß, was gemeint ist. Das hat er jetzt davon. Was für ein Schwachkopf, ja. Wie kann man nur so Schwachkopf auf sowas reagieren? Aber du hast recht. Es ist eine Einschüchterung, ja. Und das haben diese drei Bilderbuchgestalten des deutschen Schreibtischtäters, da eine Faeser-Klon und die zwei deutschen Kassengestelle, die daneben saßen, die sich da feixend darüber kaputt gelacht haben. Ah, dann nehmen wir ihnen die Sachen weg, hey, und dann wundern die sich, hey, das ist ja viel schlimmer, als wenn wir die bestrafen nachher. Und da hätte man sie eigentlich bei den Eiern gehabt, ja. Denn sie geben hier offen zu, dass diese Hausdurchsuchungen nicht etwa der Beweissicherung dienen, sondern der Einschüchterung der Leute. Dass die Hausdurchsuchung eine viel schlimmere Strafe ist, was sie nicht sein darf. Also die Ermittlung darf nicht schlimmer sein als die zu erwartende Strafe. Das ist absurd, ja. Und die nehmen dir Handy und Laptop weg. So, das heißt, du kannst keinen mehr erreichen, keiner kann dich mehr erreichen. Du kannst nicht mehr an dein Bankkonto vielleicht zwei Faktor-Dingens da kannst du nicht mehr machen. Kommst nicht mehr an deine Pins ran, zum Beispiel, oder Zwei-Faktor-Autorisierung, wie das heißt, ne? Weißt, was ich meine. Mhm. Wenn du was überweisen willst, du kannst nichts mehr machen. Du bist komplett weg vom Fenster. Du kannst vielleicht nicht mehr deine Arbeit machen, wenn dein Laptop jetzt dein Arbeitsgerät ist und du hast da alles drauf. Das kann dich, wenn du ein Kleinunternehmer bist, kann ich dich komplett ruinieren. Ja, du bist und du kriegst das irgendwie nach 2 Jahren wieder kaputt und geknackt und dann kannst du damit nichts mehr machen. Das heißt, du musst dir sofort alles neu kaufen, hast mit etwas Glück alles in der Cloud gespeichert. Das kann ich auch nur jedem raten, der sich im Internet äußert, seine Sachen irgendwo zu speichern, wo die nicht drankommen und genug Kleingeld zu haben, womit man sich die Geräte sofort neu kauft. Dann spielt man es wieder drauf und alles ist gut. Aber in aller Regel, jemanden, der darauf nicht vorbereitet ist, den killt das komplett. Ja. Mhm. Und die sehen dann alles Private, was du jemals gemacht hast, ja. Die durchsuchen ja nicht nur deine, die Sache, auf die sie eigentlich sind, sondern die gehen auf Zufallsfunde aus, ja. Da finden die jetzt zum Beispiel auf dem Handy deinen Privatchat mit deiner Putzfrau und die hast du halt nicht gemeldet, ja. Machst mit der Putztermine, zack, haben sie dich. Ja, wegen der eigentlichen Sache nicht. Al Capone hat mal wegen Steuerhinterziehung bekanntlich in den Knast gesetzt, wenn man ihm ja seine eigentlichen Verbrechen nicht nachweisen konnte. Ne?
Ja.
Also, selbst wenn sie rausfinden, dass du gar kein staatlich geprüfter Volksverhetzer bist, du bist trotzdem am Arsch wegen Kleinigkeiten. Und dann finden in deiner Wohnung Dinge, die du nicht haben solltest. Größere Mengen Bargeld oder Gold, das du nicht erklären kannst. Waffen oder Substanzen, kann ja alles sein. Also, ne? Deswegen kann ich dazu nur raten, habt nichts zu Hause. Wir können auch gleich gerne mal darüber sprechen, wie man sich verhält bei einer Hausdurchsuchung. Ne? Und was du eben gesagt
hast. Du hattest aber noch keine.
Ich hatte noch keine, nein.
Ja.
Ich rechne täglich mit einer. Ich habe auch einen schicken Bademantel extra dafür. Ja. Von Playboy aus der Hugh Hefner Kollektion. Wenn, dann sollen sie einen Grund haben, einen zu hassen. Und ich rechne ständig damit. Ich glaube, der Grund, warum ich der Sache bisher entgangen bin, weil die machen das ja angeblich zur Beweissicherung, ob du das auch wirklich gemacht hast. Ne? Mhm. Und da gibt's ja bei mir keinen Zweifel. Die schlimmsten Sachen sage ich ja mit meinem Gesicht in der Kamera. Da können sie das nicht rechtfertigen. Der hat das da gesagt. Ja, der ist das halt auch, ja. Eindeutig. Und bis auf Twitter, wo ich halt Stahlfeder heiße, auf X, aber wo man auch mit 2 Klicks weiß, wer ich bin, weil ich ja immer meine Artikel verlinke und auch meine Kennzeichen, die mit meinem vollen Namen stehen. Also da gibt es nicht viel Zweifel, dass Stahlfeder Michael Werner ist. Und ich habe ja schon Anzeigen wegen Tweets bekommen und die Post geht an mich, auch wenn da die Stahlfeder steht. Die wissen das. Ja. Und das ist wohl vielleicht der Grund, dass ich noch keine Hausdurchsuchung habe. Es gibt keinen Grund, Beweise zu sichern. Und ich bin bisher auch bei allen Verfahren nicht dadurch aufgefallen, dass ich gesagt habe, ich war das nicht. Im Gegenteil. Ich habe das immer gesagt, ja, ich war das, aber ne, ich bin da jemand, der nicht versucht, sich da rauszureden. Ich stehe zu allem, was ich sage, aber ich will sie juristisch stellen auf einer anderen Ebene.
Hier ist aber für mich ja auch so ein bisschen das Schwachkopf-Meme retweeten. Das hat ja, also einen Zusammenhang zu demjenigen, der es gepostet hat, herzustellen, ist doch auch irre, weil du brauchst ja nur den Twitter-Account. Was willst du denn bei demjenigen zu Hause? Ja, du kannst das Endgerät dann sicherstellen und sehen, dass, aber selbst das würde ja reichen. Da könntest du ihn auf die Wache einladen und die meisten Leute würden das dann ja sofort zugeben und sagen so, ja, das ist mein Account, klar, das habe ich von meinem Handy gepostet.
Ja, da haben wir jetzt wieder zwei Themenfelder dann. Das eine ist, wenn man so eine Einladung, also Vorladung bekommt, ich bekomme die ja auch gerne mal, hier ist die aktuelle, vom Staatsschutz. Mhm. Aber man geht ja nicht hin. Also ich sage das jetzt auch ganz klar, wer da hingeht, ist kernbehindert. Ja, vor allem, man redet nicht mit der Polizei und man redet erst recht nicht mit dem Staatsschutz, außer man ist kernbehindert. Ja, das macht man nicht. Man geht da nicht hin. Auf keinen Fall, weil man redet sich um Kopf und Kragen. Die haben Ahnung, du hast keine Ahnung davon und du bist der Dumme, der da hingeht und sich da irgendwas aufschwatzen lässt. Dann gibst du vielleicht irgendwas zu und bist halt noch härter dran, ja. Deswegen, man geht dann nicht hin. Was man tut, ist Folgendes: Man nimmt sich einen Anwalt und der beantragt Akteneinsicht. Weil in der Ladung steht normalerweise gar nicht groß drin. Hier stand da nur Polizei so und so wegen Volksverhetzung, wollen wir sie als Beschuldigten vernehmen. Mein Anwalt da angerufen, es meldet sich unter der Nummer der Staatsschutz, da weißt du halt Bescheid, ja. Und deswegen gehst du da nicht hin. Du kriegst Akteneinsicht und dann weißt du, was Sache ist und dann kannst du immer noch überlegen, sage ich was dazu oder ist das einfach nur lächerlich, ja. Und was dann normalerweise einen normalen Lauf nimmt, ist, die Staatsanwaltschaft überlegt dann, ob du was Strafbares gemacht hast und wenn ja, beantragt sie die Eröffnung eines Verfahrens. So, und dann schlägt sie auch gleich eine Strafe vor und um die Justiz zu entlassen, kriegst du dann vom Gericht Post, ja, es ist ein Strafverfahren gegen sie anhängig und dann kriegst du einen Strafbefehl. Den kannst du akzeptieren und nicht viele denken, das wäre die Verurteilung. Ist nicht. Du hast 2 Wochen Zeit zu sagen, ja, nehme ich an, diese kleinere Strafe oder ich gehe das Risiko einen Prozess, wo ich wahrscheinlich zu was Härterem verurteilt werde und die Kosten noch am Hals habe. Ja, und viele lassen sich auf den Strafbefehl ein. Und ich sage immer, Leute, wenn ihr nichts Strafbares gemacht habt, dann lasst euch nicht drauf ein. Lasst es auf den Prozess ankommen. Geht vor Gericht. Ja, es kann dann immer noch sein, man landet ja beim Amtsgericht und der Amtsrichter kann sein, dass einer ist, der von diesen ganzen Äußerungsdelikten keine Ahnung hat, auch die Rechtsprechung dazu nicht kennt und der verurteilt einen schnell mal, ja. Und er will auch nicht irgendwie auffallen durch politisch unkorrekte Urteile, weil er will ja noch vom Amtsgericht mal weg irgendwann. Dann kommst du zum Landgericht, da bist du normalerweise an der Pressekammer, die für Äußerungssachen zuständig ist, die haben eher Ahnung, die kennen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und dann kannst du halt immer noch in Revision gehen zum Oberlandesgericht oder zum Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde einlegen. Ne? Also auf keinen Fall sich mit einer kleinen Verurteilung oder gar einem Strafbefehl zufrieden geben. Außer man hat wirklich was Dummes gesagt, nämlich echt eine Formalbeleidigung ohne Sachbezug, einfach nur so, du Wichser. Dann, ja, das ist halt strafbar. Und damit kommt man auch nicht durch. Oder man hat den Holocaust geleugnet. Sollte man halt nicht tun. Ansonsten kriegt man halt die entsprechenden Konsequenzen zu spüren. Oder man hat irgendwie den rechten Arm blöd gehoben und ein Foto davon gemacht und das eingestellt und am besten noch Heil Hitler darunter geschrieben. Ja, dann wirst du verknackt. Ja, da kommst du auch nicht raus. Da holt dich der beste Anwalt der Welt nicht raus. Solltest du einfach nicht machen. Ja, aber für alles andere, da würde ich es drauf ankommen lassen. Ganz klar.
Weißt du, ob es umgekehrt auch mal so gelaufen ist? Politiker beleidigen dauernd. Guck dir diese Strack-Zimmermann zum Beispiel an. Die hat doch x Leute als Arschloch oder so bezeichnet. Wurden die auch mal angezeigt? Oder stehen die unter einem besonderen Schutz?
Das weiß ich nicht. Ja gut, die sind ja immun. Ne? Als Parlamentsmitglieder haben die Immunität.
Das heißt, die können auch noch sagen, was sie wollen.
Ja, die können nicht beleidigen. Dann musst du beantragen, dass die Immunität aufgehoben wird, damit gegen die überhaupt ermittelt wird. Es wird gegen Politiker nicht ermittelt. Ja, und die Immunität aufgehoben wird regelmäßig, dann muss das Parlament abstimmen, ob das aufgehoben wird. Und die Immunität aufgehoben wird immer nur bei AfD-Politikern.
Ja, ja,
ständig, also Höcke wird ständig die Immunität, glaube ich, 3-mal am Tag oder so. Aber bei allen anderen selbstverständlich nicht. Deswegen kannst du nichts machen. Du kannst was machen gegen Politiker, die kein Mandat haben. Da kannst du nochmal vorgehen, ja. Ich habe es noch nicht versucht. Ich habe es mal versucht, gegen den WDR eine Volksverhetzung zu machen. Und die Sache ist mit einer abenteuerlichen Begründung eingestellt worden von einem, ich würde sagen, in unseren Kreisen sehr berühmten Kölner Staatsanwalt. Und der findet Volksverhetzung halt nur schlimm, wenn es die anderen tun. Und ich habe den WDR, wie gesagt, angezeigt und da hat er rumgeschwurbelt über 3 Seiten, warum das in dem Fall natürlich nicht so ist. Ja? Hätte ich dasselbe gesagt über Flüchtlinge, wäre ich auf jeden Fall dran gewesen. Also der WDR hat Vermieter als Ratten bezeichnet und bezeichnet mal Flüchtlinge als Ratten und dann hast du die Volksverhetzung am Hals, obwohl Vermieter auch eine klar abgrenzbare Gruppe sind. Ne? Aber nee, der sah das nicht so. Der WDR hat das ja eindeutig als Satire gemeint. Ja, ja, und noch andere Sachen. Da, das ist ein anderes Thema, ja. Wir haben halt das Problem, wenn wir Anzeigen machen wegen solcher Sachen, ich bin ja eigentlich voll dagegen, ja, ich bin ja für absolute Redefreiheit, aber ich mache mir den Spaß manchmal, Anzeigen zu machen gegen solche Leute. Ich weiß, dass es eingestellt wird, aber ich sammle dann die Einstellungsbescheide, ja. Und zwar, wenn ich mal wieder dran bin, habe ich schon mal die Argumente gegen das, weil ich ja auch wegen derselben Sachen angezeigt werde. Da habe ich schon mal die Argumente, die Staatsanwaltschaft, dann haue ich denen ihre eigenen Sachen um die Ohren. Ja, hier habt ihr doch gesagt, so und so ist das, ja. Und dann gucken wir mal, ob das bei mir auch greift. Habe ich auch aktuell wieder so einen Fall. Ich habe gerade, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Verfahren gegen mich am Laufen gerade. Und da probiere ich das dann auch wirklich mal schön am Objekt aus, weil ich da eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Köln habe und dann gucken wir mal, wie es dann läuft, wenn ich es mal war, ja. Das wird dann sehr spannend.
Ja, ich habe auch schon mit Christian Schneider schon mal darüber gesprochen. Also bisher bin ich von dem ganzen Kram noch irgendwie verschont geblieben. Ich weiß nicht warum, aber ich bin recht dankbar darüber, weil ich habe mit Organisationen sowieso schon meine Probleme und mich mit so einem Scheiß rumschlagen. Also mich nervt's ohne Ende. Umso dankbarer bin ich dafür, wenn du dir die Arbeit machst. Und ich glaube auch, der autistischste Libertäre, der versteht, ja, wir wollen diese Gesetze eigentlich nicht. Wir hätten die am liebsten abgeschafft, aber sie existieren und da müssen wir halt nun mal Feuer mit Feuer bekämpfen. In dieser Situation geht's halt schwierig anders.
Absolut. Und jetzt auch mein Angebot, wenn du mal Stress haben solltest, melde dich bei mir, ja?
Das würde ich machen, ja.
Ich kenne mich nicht aus. Dann, ich wollte aber noch mal auf die Hausdurchsuchungen.
Wollte ich sowieso jetzt anschneiden, nur damit wir 2 Themen nicht durcheinander schmeißen, weil das eine mit dem du bekommst nur Post und nicht die Hausdurchsuchung, hast du jetzt auch schon angedeutet. Damit wir die beiden Themengebiete nicht durcheinander schmeißen, lass uns, nimm mal mich als Beispiel, ich habe jetzt ein Meme gepostet und jetzt erwartet mich zweierlei, entweder erwartet mich einmal ein Brief mit und dann sag mir nochmal, hier darf ich nicht antworten oder sollte nicht dahin gehen oder mich nicht melden oder wie auch immer. Und das andere ist, so morgen früh um 6 steht die Polizei bei mir vor der Tür und wie verhalte ich mich am besten, diese 2 Dinge vielleicht am besten. Da lerne ich auch noch selber richtig was.
Wenn unsere Demokratie morgens um 6 dreimal klingelt, weißt du Bescheid.
Ja, das ist nicht die ist.
Also wie gesagt, bei sowas hier nicht hingehen, sofort einen Anwalt. Der Anwalt meldet sich sofort bei der Polizei. Denn wenn sich ein Anwalt meldet, hilft das normalerweise auch schon sehr wegen Hausdurchsuchung. Wenn du einfach nicht hingehst, kann es sein, dass sie mit einer Hausdurchsuchung kommen. Ja? Deswegen sofort den Anwalt, noch bevor der Termin ist, meldet sich der Anwalt dort, sagt, der kommt nicht. Wird sich erst äußern nach Akteneinsicht. Bitte Akteneinsicht. Und dann passiert erstmal nichts, bis du die Akte kriegst. Das dauert, in meinem Fall hat es jetzt 2 Wochen nur gedauert. Es ging schnell. Ich habe auch schon Fälle, wo es 3-4 Monate gedauert hat. Ja. Wenn die Hausdurchsuchung kommt, erstmal, das Erste, was du machst, ist, du sagst, dass du widersprichst. Das hat keinen Einfluss, also die wird trotzdem stattfinden. Ist ja nicht, dass sie jetzt sagen, oh nee, dann gehen wir wieder. Du sagst, dass du widersprichst, einfach aus formalen Gründen. Es muss gesagt werden und es muss protokolliert werden. Ja. Immer aufpassen, dass die das auch aufschreiben. Du widersprichst der Maßnahme, erklärst dich nicht einverstanden. So, was du tun musst, wenn die Polizei kommt, immer, ist deine Personalien angeben. Ja? Mhm. Name, Geburtsdatum, ja, Anschrift ist dann bekannt, man sieht's ja, eventuell noch einen Ausweis zeigen. So. Und da endet deine Konversation mit der Polizei. Genau dort. Du wirst keine Fragen beantworten. Du wirst nichts tun. Du wirst auch keine freiwilligen Maßnahmen machen. Es gibt manchmal so Ausnahmesachen, ja. Wenn die jetzt speziell nach Computer und Handy suchen, kann es sein, dass man natürlich die Sache damit abkürzt. wenn man Angst hat, dass die irgendwie 10 Kilo Koks unter der Decke finden, ja, dann ist man vielleicht besser dran, wenn man denen die das Handy und das Tablet aushändigt, ja. Das heißt aber dann nicht, auf keinen Fall, dass man sich mit der Beschlagnahme einverstanden fühlt. Also wenn man sich seiner Sache sicher ist, kann man die Wohnung durchsuchen lassen, man hilft denen nicht. Und was man aber auch nicht macht, man bepöbelt die auch nicht. Also auf keinen Fall wehren oder gar körperlich werden oder so, ja. Man verliert. Ja, es macht die Sache nur schlimmer. Ja. Dann wird man noch in Handschellen auf dem Stuhl gesetzt. Das bringt es nicht, ja. Man muss nicht nett zu denen sein, aber auch nicht arschig. Die machen ihren Job, da kann man von halten, was man will. Das ist halt so. Denen gefällt das vielleicht auch nicht. Die sind auch froh, wenn sie es hinter sich haben. Lass sie machen. Aber jetzt ihm frei im Voraus allen Gehorsam sagen, wo man seine Drogen versteckt hat und seine Waffen aushändigen, würde ich halt dann auch nicht. In so einem Fall eher darauf ankommen lassen, dass sie es finden. Ja, vielleicht finden sie es gar nicht. Manchmal ja, suchen sie auch gar nicht so intensiv, sondern wollen nur die Telekommunikationssachen haben. Ja,
genau. Mein Gedanke geht so ein bisschen in die Richtung, dass sagen wir mal, also mein Desktop-PC steht hier und mein Handy habe ich in der Tasche, auch um 6 Uhr morgens bei der Hausdurchsuchung, und das sind die beiden Sachen, von denen ich weiß, das sind meine elektronischen Geräte, die ich denen übergeben muss, aber ich gehe jetzt automatisch davon aus, die werden jede Schublade, jeden Schrank durchsuchen, ob ich nicht noch ein Laptop, ein Tablet oder ein zweites Handy habe oder sowas in der Art. Davon würde ich ausgehen, und damit die mir halt nicht meine Bude zerstören, hätte ich gedacht, würde ich das wahrscheinlich aushändigen.
Ja, es gibt also tatsächlich die Fälle, wo sie dann gegangen sind. Ja, da haben manchmal Leute ihnen sogar ein ausrangiertes Laptop oder ein uralt Handy gegeben, dann sind sie wieder gegangen.
Genau, sowas habe ich auch schon gehört, ja.
Ja, ich würde mich aber nicht drauf verlassen, ne?
Ja.
Die Sache ist nur die, was ganz wichtig ist, nachher geben die dem Protokoll, also du lässt dir vor allen Dingen den Besuchungsbeschluss erstmal zeigen, das ist natürlich ganz wichtig.
Ja,
ja, habe ich vergessen. Lässt du dir zeigen, da steht genau drauf, was sie durchsuchen, wonach sie suchen, damit du auch wirklich weißt, was Sache ist. Nun lässt du den aushändigen. Wir haben ein Exemplar, das darfst du behalten. Das musst du auf jeden Fall haben. Allein schon, damit du das Aktenzeichen hast und so weiter und so fort. Und am Ende wird man den Protokoll der Durchsuchung hinhalten und dich dazu versuchen zu nötigen, das zu unterschreiben. Auf keinen Fall unterschreibst du irgendwas. Bloß nicht, weil da sind so Sachen, ich bin da mit der Beschlagnahme einverstanden, bla bla bla. Du bist also ja nicht einverstanden. Du erklärst, dass du nicht einverstanden bist und wirst niemals irgendetwas unterschreiben. Sonst hast du verloren. Da kann nachher noch nicht mal mit der Anwalt irgendwas machen, im Nachgang diese Durchsuchung für rechtswidrig erklären lassen oder so.
Weil du hast also, liebe Zuschauer, das unbedingt auf die Fahnen schreiben, niemals irgendetwas unterschreiben, wenn ihr die Hausdurchsuchung habt.
Ja, und vor allen Dingen auch, viele Leute wohnen ja nicht allein, ja. Man muss dann seine Mitbewohner, sei es die Ehefrau, die Kinder oder so, auch auf diesen Fall vorbereiten, ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Hausdurchsuchung kommt, du selbst bist du top vorbereitet, weißt, was ist, und die hysterisch schreiende Ehefrau sagt den Bullen, wo du deine Drogen versteckt hast, nach dem Motto, dann kriegst du eine kleinere Strafe, wenn man es gleich zugibt. Mhm. Und du hast die so gut versteckt, dass sie die gar nicht gefunden haben, und die suchen die auch gar nicht, sondern wollen deinen Laptop. Also du musst da mit deinen Hausmitbewohnern darüber sprechen im Vorfeld und mit denen klare Absprachen treffen, Fresse halten, einen selbst das machen lassen, der am besten darauf vorbereitet ist, ansonsten Fresse halten, nicht mit denen reden, nicht helfen, gar nichts machen. Bleibt ruhig oder geht um den Block, geht spazieren, fahrt irgendwie in den Wald, ja, lasst mich das allein machen, aber fallt mir bloß nicht in den Rücken, das ist ganz wichtig, ne? Ja, und halt das, wie gesagt, nichts unterschreiben, auf keinen Fall.
Umgekehrter Fall. Ich habe auch, glaube ich, gehört, du hast das Recht, jemanden hinzuzuziehen, wenn du jetzt alleine wohnst.
Ja, klar. Also das geht die bringen selbst einen sogenannten Zeugen mit, aber das ist natürlich von denen. Ne? Also der Staat ist ja so nett, der bringt dir noch deinen Zeugen mit.
Natürlich.
Und der Staat ist gleichzeitig Richter und Henker und Beteiligter in dem Konflikt, wissen wir ja alle. Aber du kannst deinen Anwalt anrufen. Morgens um 6 ist halt oft schwierig, ne? Bis der dann da ist und so. Die können dann trotzdem schon mal anfangen. Wenn sie nett sind, warten sie so lange, wenn es absehbar ist. Aber die können schon mal loslegen. Ne? Und der Anwalt kann ja auch nichts für dich tun in dem Moment. Der kann es ja nicht verhindern.
Es geht darum, dass jemand bezeugen kann, wenn die Polizei sich falsch verhält.
Ja. Aber was soll sie falsch machen? Ne? Also sie
mir die Glasvitrine einschlagen. Das ist das, was ich von der Polizei buchstäblich erwarte. Ja, also das habe ich auch schon gehört von Leuten, die, also was heißt gehört, weißt du, ich habe schon YouTube-Videos gesehen und von, das sind auch teilweise Sachen, die 15 Jahre alt sind, gar nicht mal so unbedingt in der neuesten Zeit jetzt, sondern einfach von, hier vom Chaos Computer Club hat schon mal jemand berichtet, dass es so geil war, dass er eine Hausdurchsuchung hatte und er hat den Computer vorher runtergefahren, war natürlich passwortgeschützt und alles mögliche und die Polizei war zu doof, um es zu checken, aber das war auch schon mal ein Beitrag, den ich gesehen habe und das mit dem Zeugen anrufen halt, ja, viele Leute haben schon mal erzählt, dass die Polizei eben die Bude wie Kraut und Rüben verlassen hat und dass der Polizei das scheißegal gewesen. Jetzt weiß ich nie, kann ich das ernst nehmen oder ist das jemand, der im Internet sich wichtig macht, weil er das einfach nur behauptet? Jüngster Zeit habe ich häufiger gehört, dass die Polizei sich sogar gegenüber Leuten, die nur Facebook-Posts oder Tweets oder sowas abgesetzt hatten, recht nett verhalten hätte. Aber ich erwarte das eben keineswegs von der Polizei. Also jedes Mal, wenn ich mit der Polizei was zu tun hatte, waren eigentlich in den seltensten Fällen die Polizisten nett und kooperativ. Also in den meisten Fällen waren sie eher arrogant oder nutzlos, im besten Fall.
Ich habe sehr gute und weniger gute, aber keine sehr schlechten Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Es kommt immer auf die Menschen an. Das muss man, wir sind ja auch nur Menschen.
Absolut.
Und da ist jeder anders. Es gibt ja, Julian Reichelt hat ja so schön gesagt, das Lästige an der Meinungsfreiheit ist das Aufräumen nach der Hausdurchsuchung. Das ist tatsächlich, wenn die das dann Bude durchwühlen, dann sieht es halt schlimm aus danach, ja. Und das hast du halt am Bein. Und es ist tatsächlich, höre ich das immer wieder, dass wenn die wegen sowas kommen, haben die keinen Bock, das auseinanderzunehmen. Aber es kommt auf die Menschen an. Also dieser Herr da mit dem Schwachkopf-Meme, dem haben sie die Wohnung ja dann tatsächlich gar nicht wirklich durchsucht. Der hat denen einfach freiwillig sein Tablet gegeben. Ja,
genau.
Haben sie dann noch sogar noch am Kaffeetisch noch ein Kaffeeangebot mit denen zu unterhalten, sind die wieder gegangen. Ja. Die fanden das selber wohl gruselig, wegen sowas gekommen zu sein. Ja. Ich hatte mal Besuch von der Polizei wegen einer Beleidigung im Internet und der Polizist hat sich tatsächlich, also der, keine Hausdurchsuchung, der hat sich tatsächlich bei mir entschuldigt und sagt, dass er schämt sich für diesen Staat, dass er wegen sowas zu einem anständigen Menschen wie mir da gerufen wird. Der musste mich zu Gericht bringen, weil die Richterin davon ausging, dass ich nicht komme. Und dann wurde ich verhaftet und zu Gericht geschleppt, weil ich jemanden als Strunzhacken dämliche Hohlbirne bezeichnet habe, weil er Sozialist ist. Ich finde das synonym, aber was sowohl die Staatsanwältin, die gar nicht wirklich meine Sprache sprach, als auch die Richterin, die auf jeden Fall eine Quotze war, nicht gesehen haben und nicht sehen wollten, ist, dass der mich vorher als doof bezeichnet hat. Und zwar ungefragt, ohne dass ich mit ihm kommuniziert habe, mich einfach so als doof bezeichnet und ich habe nur geantwortet. Allein das zeigt schon, dass es sehr einseitig ist, ja. Und das hat diese beleidigte Leberwurst mich tatsächlich deswegen angezeigt, ja. Ja, am unterm Strich kam es natürlich, wie es kommen musste, Verfahren wurde eingestellt auf Kosten der Staatskasse, ja. Weil, darf ich sagen, wenn der es auch sagen darf. Und es war ja harmlos. Und ich habe es ja auch mit Sachbezug gebracht. Also das Ding war völlig, völlig witzig. Und da hat der Polizist, hat mich sehr nett mit dem unterhalten, auch gesagt, das ist ihm so peinlich gewesen. Das war ein älterer Herrscher, hat er jahrelang bei der Polizei und jetzt muss er sowas machen. Da hat er sich auch anders vorgestellt, als er da hingegangen ist. Ne? Also es gibt halt solche und solche. Und du hast völlig recht, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die nett sind oder auch mit der Sache anders umgehen. Du weißt es halt nicht. Ne? Kommt doch auch, wie du die behandelst. Ja. Deswegen rate ich auch davon ab, unfreundlich zu sein oder so. Einfach nur klar zu sagen, ja, ich heiße so und so. Und auch ganz nett zu sagen, ja, seien Sie mir nicht böse, aber weitere Maßnahmen, bin ich nicht mehr einverstanden und ich wirke auch nicht mit und ich mache auch keine Angaben. Die versuchen einen manchmal in Gespräch zu verwickeln über die Sache selbst. Und dann fängst du an zu quatschen. Hm. Und dann kannst du dich um Kopf und Kragen reden. Ja, du weißt es nicht. Deswegen bloß nicht mit denen reden, schon mal gar nicht über die Sache. Irgendwie schönes Wetter heute oder so. Oder wenn die gucken, deine Katze angucken, oh, die ist aber dick. Ja, ja, kannst du machen. Aber nicht zur Sache, ja. Hm.
Ja, okay.
Ja, dann.
Das ganze Thema Hausdurchsuchung oder war noch?
Das ganz, 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 ganz Wichtige zu dem Thema. Ja? Nämlich die Hausdurchsuchung selbst. Und da kommen wir auch eigentlich zu diesen Dödeln da aus dem 60 Minutes Ding. Ja?
Ja.
Die Hausdurchsuchung ist ja ein Eingriff in ein Grundrecht, nämlich Artikel 13 Grundgesetz, Unverletzbarkeit der Wohnung. Und nur in Ausnahmefällen darf das gemacht werden. Und das sind die Paragraphen 102 bis 110 der Strafprozessordnung, die das regeln. Und es gibt bei einem Grundrechtseingriff, ja, ist derjenige, der ihn ausübt, also die staatliche Stelle kann es ja nur sein, weil die Grundrechte, wie du ja richtig gesagt hast, Abwehrrechte gegen Staat sind, muss eine sogenannte Verhältnismäßigkeitsprüfung stattfinden. Die muss stattfinden. Und die hat drei Aspekte. Und das ist jetzt ganz wichtig. Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Ja? So, das heißt, ist die Maßnahme, die ergriffen wird, überhaupt geeignet, um den Zweck zu erfüllen? Also ist die Hausdurchsuchung überhaupt geeignet, um festzustellen, ob du den Tweets abgesetzt hast? Und IT-Experten sagen ja nein. Ne?
Ja, ja, genau, eben. Ja, war auch mein erster Gedanke, ja.
Es scheitert also schon daran, dass die Maßnahme geeignet ist. Die nächste, ist sie erforderlich? Eigentlich auch nein, weil man kann ja auch durch eine IP-Abfrage sehr genau zuordnen in aller Regel. Ne? Ja. Und dann kommt die Angemessenheit. Steht also die Maßnahme in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur erwarteten Bestrafung? Und das haben diese drei ja tatsächlich zugegeben. Die haben zugegeben, dass diese Maßnahme unangemessen ist, weil die Hausdurchsuchung die viel schlimmere Strafe ist als das, was dann passiert. Denn in aller Regel wirst du, wenn du überhaupt verurteilt wirst, die meisten dieser Verfahren enden ja ohne Verurteilung. Das muss man ja auch mal, darf man auch nicht vergessen, ja? Oder kommen erst gar nicht zustande. Aber wenn du verurteilt wirst, kriegst du ja irgendwie in aller Regel 30 Tagessätze, so ist diese kleine Strafe. Und dann, das steht in keinem Verhältnis dazu, dir die IT wegzunehmen, dich arbeitsunfähig zu machen, ja. Daher ist die Hausdurchsuchung, würde die normalerweise eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht schaffen, ja. So, und jetzt habe ich mal geguckt, ich habe diesen Durchsuchungsbeschluss von dem Schwachkopf-Memen-Typen mir angeguckt, ja. Und da stand dran, die Richter, bevor sie unterschreiben, müssen sie diese Verhältnismäßigkeitsprüfung machen und die verschriftlichen. Und da stand der Satz drunter, das muss ich jetzt ablesen, die angeforderte, also ne, Maßnahme stehen in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts und sind für die Ermittlungen notwendig. Noch nicht mal mit Streichungen. Mhm. Also da hast du, das ist ja keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Juristen sagen dann, eine reine Paraphrasierung des Gesetzestextes ist weder eine ermittelte Tatsache noch eine Begründung. Einfach nur ein Gesetzestext aus der Strafprozessordnung paraphrasiert, also zitiert, sondern ja, ist verhältnismäßig, weil. Aber das muss mit Leben gefüllt werden. Da muss einer schreiben, ja, wir haben keine andere Möglichkeit, als über die Hausdurchsuchung festzustellen, ob er das wirklich gemacht hat. Ja? Und und nur die Hausdurchsuchung kann überhaupt zum Ergebnis führen. Es gibt kein milderes Mittel, das muss man ja auch abwägen. Und ist auch angemessen, weil es geht ja um Mord und Totschlag, ja. Da kann man auch mal eine Wohnung stürmen oder vielleicht hat ein kleines Kind im Keller versteckt, ja. Und diese Prüfung hat gar nicht stattgefunden. Und deswegen sind diese Hausdurchsuchungen per se verfassungswidrig. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dann kannst du im Nachhinein deinen Anwalt von der Kette lassen und der sagt dann, ja, hier, das geht aber so nicht, dann wird diese Hausdurchsuchung im Nachhinein für rechtswidrig erklärt. Und jetzt kommen wir an den schönen Punkt, wo es mit dem Staat zu tun hat. Die Konsequenz davon ist, rat mal.
Nix.
Ja, richtig. Genau.
Ja, natürlich nicht. Wie gesagt, das ist halt so gewollt. Ja.
Es ist so gewollt. Und da müsste man langsam mal gegen vorgehen. Und jetzt haben wir ja diese drei Herrschaften da am Bein, die offen gesagt haben, dass sie eine rechtswidrige Maßnahme machen. Das ist offen gesagt. Nur um denjenigen einzuschüchtern. Und das ist rechtswidrig. Das heißt, die haben da einen konstanten Rechtsbruch zugegeben und danach ist das hier eine Tatsache, du hast mehrere Strafgesetzparagraphen tatsächlich mal geprüft werden müssen, nämlich Verfolgung Unschuldiger, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, ja, also all solche Sachen kommen da in Frage, da müsste man mal gegen die vorgehen und sagen, ihr sagt hier offen, dass die Sache gar nicht der Ermittlung dient, sondern der Einschüchterung und damit ist es ein Terrorinstrument, damit ist es kein rechtsstaatliches Instrument mehr. Da müsste man mal gegen vorgehen. Da hoffe ich jetzt, dass das hier viele sehen, auch ein paar Juristen und sich vielleicht mal melden, dass wir mal zusammen uns setzen, eine Konferenz machen und mal überlegen, ich bin ja kein Jurist, muss ich immer wieder dazu sagen, viele denken, dass wenn ich so viel darüber rede, aber ich habe halt viel mit Juristen zu tun und viel mit der Sache zu tun. Deswegen, und ich, alles, was ich erzähle, ist mal abgesprochen mit Juristen, damit ich keinen Unsinn erzähle. Ich bin aber keiner. Ja? Ich habe das mal studiert, aber ich habe keinen Abschluss darin. Jedenfalls, dass da vielleicht mal ein paar Juristen sich zusammensetzen und wir die Sache mal angreifen, ja.
Wir sind sowieso schon recht fortgeschritten in der Zeit und ich mache immer gerne so einen Versuch einer Glaskugel-Zukunftsprognose. Was würdest du denn sagen? Ich sage das seit 2 Jahren und ich habe keine Lust mehr, das zu sagen. Muss erst doch alles viel schlimmer werden, bevor es irgendwann mal besser wird. Aber so langsam ist es schlimm genug. Also eine Hausdurchsuchung wegen einem Tweet ist halt meiner Meinung nach auch, wir haben den Peak irgendwo erreicht. Alles, was du jetzt schon in den letzten 20 Minuten ausgeführt hast, das ist meiner Meinung nach so, sie sagen doch offen in die Kamera, dass es nur eine Form von autoritärer Einschüchterung ist, dass es eigentlich selber schon überhaupt nicht mehr auf der Grundlage dessen ist, wie liberales Recht ausgelegt werden sollte. Also mit anderen Worten, wir haben die Beweislage eigentlich schon dastehen. Und trotzdem passiert nicht so richtig was, wie so Influencer immer wieder sagen, ich hasse eigentlich dieses Wort, aber jeder, der irgendwas öffentlich beiträgt, so wie ich Memes mache oder wie du Artikel schreibst, ist so, wir sind Leute, die in der Öffentlichkeit Meinungen äußern. Und wir, man sagt immer so schön, wir können sie nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können sie dazu zwingen, immer dreister zu lügen. Und ich finde, so langsam aber sicher sind wir an einem Lügenkonstrukt angelangt, das so haarsträubend ist, dass es wirklich für jeden Depp erkennbar ist. Dafür muss man kein Jurist sein. Und trotzdem wird es so richtig nicht überwunden. Jetzt habe ich bei jedem Beitrag, der dann veröffentlicht wird, die Hoffnung, dass das Ganze noch steiler und noch viraler geht. Gerade jetzt, wo die Amerikaner da reinschauen, sich dafür interessieren, weil das war ja ein englischer Beitrag. Und Donald Trump ist gerade an der Macht und die ganzen Amerikaner, die das Ding kommentiert haben, die haben sich das angesehen und sagen, die finden das ja komplett lächerlich, weil bei ihnen existiert ja, wie gesagt, schon eine Anklage namens Beleidigung überhaupt gar nicht. Und dann gucken die sowas und denen stehen die Haare zu Berge, was wir hier überhaupt für ein autoritäres System haben. Was denkst du, wie kann es weitergehen oder was wäre deine Lieblingsprognose oder was befürchtest du auch so ein bisschen? Also wenn du jetzt die Juristen, die du gerne hättest, alle zusammenbekommst, in welche Richtung könnte es bestenfalls gehen und was wäre die Befürchtung, wie es noch schlimmer werden kann?
Schwer zu sagen. Also erstmal sind wir Libertärier sehr tolerant. Du hast eben Ulrike Meinhof zitiert, ne? Du weißt, dass es von ihr
welches?
Ist. Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können sie tatsächlich von Ulrike Meinhof.
Okay, das wusste ich gar nicht. Aber gut zu wissen, ja, dann habe ich eine RAF-Terroristin zitiert, alles klar.
Ja, genau. Morgen aber, kommt der Verfassungsschutz.
Aha, ja.
ja, aber sie hat ja recht in dem Fall. Ne? Da gibt es ja noch dieses Solzhenitsyn-Ding. Sie lügen, wir wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen und so. Aber sie lügen
jetzt,
trotzdem weiter.
Aber jetzt darf ich dich korrigieren. Das ist nicht von Solzhenitsyn. Das ist in der Corona-Zeit aufgekommen. Und da wurde das für Solzhenitsyn ausgegeben. Ich musste das aber auch googeln. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das dann gegoogelt und dann bin ich drauf gestoßen. Das hat eine russische Autorin geschrieben, die noch lebt. Und Solzhenitsyn hat das nicht geschrieben.
Aber okay. Ja.
Korinthenkackerei.
Ja,
der Punkt ist trotzdem, ist es ein super Zitat.
Ja, ich habe gelesen, dass es nicht sicher sei, ob es von ihm ist. Daher, aber jetzt hast du mir noch was dazugegeben. Danke.
Jawohl.
Aber wahrscheinlich hat die noch, ich kann mir den Namen Solzhenitsyn wenigstens merken und aussprechen, wahrscheinlich.
Ja, und den beiden anderen weiß ich auch nicht, den habe ich auch schon wieder vergessen.
ja, wie auch immer. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute hast du ja eigentlich schon genannt. Nämlich die Amis haben jetzt ein Auge drauf. Und da setze ich natürlich eine gewisse Hoffnung rein, denn die haben ja auch Möglichkeiten, Druck zu machen. Wir haben ja bei Eigentümlich frei gesagt, die Rede von Vance war so ein bisschen D-Day, die Landung in der Normandie.
Ja.
Die sind wieder vielleicht dabei, uns zu befreien. Diesmal wollen sie aber keine Leben opfern. Aber sie machen es auf andere Weise, mit so hybrider Kriegsführung auf diese Weise. Die Ansage war sehr eindeutig. Man hat uns ja sogar den Bündnisfall aufgekündigt und gesagt, was weiß ich, wenn der Ivan kommt oder wer auch immer, also wenn ihr keine Meinungsfreiheit habt, helfen wir euch nicht. Wir haben keine gemeinsamen Werte mehr, die wir teilen. Ja. Fand ich großartig, woraufhin dann unsere Politiker das auch noch bestätigt haben mit ihrer Aufregung darüber.
Wahnwitz, oder? Also die sind so ideologisch verbohrt, die hören noch nicht mal mehr zu.
Ja, merken es nicht, wie peinlich das ist. Es ist natürlich für Libertäre gruselig zu sagen, ich setze meine Hoffnung in einen US-Präsidenten, aber für mich ist er ja kein Präsident, sondern kein Politiker, sondern ein Macher. Ja, und einer, der auf jeden Fall für Meinungsfreiheit steht, ja, und für Freiheit, für mehr Freiheit auf jeden Fall und für Doge. Und ich hoffe jetzt hier, dass man wenigstens so ein bisschen was wegdoged an diesem ganzen Kram. Friedrich Merz hat ja, die Union hat ja heute mal was Gutes gemacht. Er hat ja diese ganzen NGOs eine Anfrage gestellt im Bundestag, wie die finanziert werden, ob die Geld von ob die Steuergelder kriegen. Das machen sie natürlich jetzt nur, weil die auf einmal gegen die CDU sind. Früher, als sie nur gegen die AfD waren, hat es die nicht interessiert. Ja. Aber zumindest ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch aus einem sehr heuchlerischen Motiv. Die schlechte Nachricht ist natürlich, dass wir eine Regierung kriegen, die nichts gegen diese Einschränkungen der Meinungsfreiheit machen wird. Im Zweifelsfall sogar dafür weitere. Wenn wir wissen ja hier in NRW bei uns, der Wüst ist ja CDU und der hat Meldestellen eingerichtet für Wortverbrechen, die gar keine sind. Also für Wortmeldungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das heißt, da berichtet jemand, Michael Werner ist bei Grün über eine Ampel gegangen. Ne? Musst du dir vorstellen, da jemand sagt etwas, was nicht strafbar ist und wird gemeldet und werden diese Daten gesammelt. Was meiner Meinung nach auch illegal ist, ist Verstoß gegen Datenschutz, meiner Ansicht nach. Und der Staat darf keine Daten sammeln bei sowas. Deswegen haben es auch ausgelagerte Meldestellen. Das heißt, die Flucht ins Privatrecht quasi. Da machen sogenannte private Unternehmen, die aber alle vom Staat bezahlt werden, Dinge, die der Staat gar nicht darf. Und das sind wirklich horrende Missverhältnisse hier, die einfach nicht sein dürfen. Und ich fürchte, dass es weitergehen wird. Aber auf der anderen Seite wird der Druck von der anderen Seite auch größer. Und da, Markus Krall hat ja so wunderschön gepostet, wir müssen sie alle beleidigen, wir müssen immer mehr draufhauen. Sie können es ja nicht alle einsperren. Und ich bin auch der Ansicht, die kommen ja nicht mehr bei. Und deswegen halte ich auch nicht meinen Mund. Ich warte ja auch förmlich drauf, dass ich mal nach Karlsruhe gehen kann. Vielleicht kriegt es mich ja. Mal gucken, welches meiner drei Verfahren bis dahin durchläuft. Wahrscheinlich erschlagen wir sie schon keinen, weil das einfach absolut lächerlich ist. Ja. Aber wie auch immer, wir sollten weiterkämpfen und auf keinen Fall sich einschüchtern lassen, keine Angst haben. Sich darauf vorbereiten, die Haus zu suchen, also nichts im Haus haben, was man nicht haben sollte und ansonsten auch darauf gewappnet sein, wissen, wie man sich verhält und dann ist es halt so. Ja. Aber auf keinen Fall einschüchtern lassen, auf keinen Fall, denn dann haben sie, was sie wollten. Ja. Und dann möchte ich diesen kleinen Ausblick enden mit einem sehr, sehr lustigen Satz von dem genialen Michael Kunowski. Nancy Faeser hat mehr für den Bademantel getan als alle seine Hersteller.
Okay, schön, ja. Ich will aber auch mindestens noch auf einen Punkt zusätzlich hinaus. Und zwar, jetzt müsste ich noch den Titel finden. Aber ja, du hast mindestens einen vierteiligen, wenn er nicht noch erweitert wird, Blogpost bei Freiheitsfunken gepostet. Der heißt Denunziantenstadel, in der du teilweise die Sachen, die du jetzt eben erwähnt hast, sowieso nochmal ausgeholt hast. Michael, wir sind schon bei einer Stunde 10. Ich will jetzt noch nicht das Ganze noch weit überstrapazieren, weil wir könnten bestimmt nochmal eine weitere halbe Stunde über diese Near Government Organizations sprechen.
Aber, ja, anderes Thema, vielleicht für einen anderen.
Genau, heben wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf. Ich hatte noch irgendeinen Punkt, der mir jetzt aber entfallen ist und deine Zukunftsprognose, denke ich, hast du einigermaßen gegeben. Was ist noch das, würdest du sagen, es kann noch sehr, sehr viel schlimmer kommen nach dem Sinne wie, ja, halt eine DDR 2.0, die uns sagt, Verfassungsgericht, gib jegliche Hoffnungen auf liberaler Staat, sondern die kassieren hier halt tatsächlich alles ein. Meiner Ansicht nach wird das am allerschlimmsten, wenn die EU mehr Macht generiert und wenn der souveräne Nationalstaat immer mehr Macht in die Richtung abgeht. Wir merken das in allen möglichen, jetzt ist der rumänische demokratisch gewählte Staatschef verhaftet worden. Natürlich stecken wieder irgendwelche Spendenaffären oder weiß der Geier was dahinter, aber dass sie irgendeinen Anlass dafür haben, ist ja klar. Im Allgemeinen, also das wäre meine größte Befürchtung. Ach so, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Nämlich ohne jegliche juristische Fachberatung im Vorfeld war einfach weitermachen, ohne Rücksicht auf Verluste. Auch mein erster Eindruck, nachdem das Schwachkopf-Meme rauskam, weil da habe ich nämlich mehrere Memes darauf gepostet und gesagt, so, ich bin zwar am Schwitzen, dass ich 15.000 Memes jetzt selber gemacht habe und nicht nur irgendwie retweetet habe, aber ich habe von vornherein gedacht, scheiß drauf, ich lasse mich von gar nichts einschüchtern. So, meine Memes sind auf Telegram, die sind für jeden verfügbar, jeder kann die sich runterladen. Und für mich war alles, was dann passiert ist, ein jetzt erst recht.
Ja, sehe ich auch so, aber dafür muss man halt die Eier haben. Ganz ohne juristische Beratung würde ich es nicht machen. Man sollte sich ein bisschen mit dem Äußerungsrecht auseinandersetzen. Da möchte ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Auf der EF-Konferenz der letzten habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Meinungsfreiheit, Wissen, was geht. Da erkläre ich, wie man unterhalb der Strafbarkeitsgrenze entlang schlittert und trotzdem auf den Kacke hauen kann. Also für Leute, die keine Anzeige riskieren wollen, aber trotzdem es mal aufmachen wollen, würde ich empfehlen, guckt es euch an, da wird es erklärt, wie es geht, auch anhand von praktischen Beispielen. Und ansonsten sage ich auch, die Bedrohung hier in Deutschland ist eingeschränkt durch tatsächlich die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Also da muss man das schon absägen und hier eine echte Diktatur installieren. Aber die Gefahr aus Brüssel, ja gut, dass du es sagst, hatten wir völlig vergessen. Da gibt es ja den Digital Services Act. Und der ist einfach absolut gruselig. Und da hast du halt auch diese, das habe ich auch vergessen zu sagen, diese unbestimmten Tatbestände, Hass und Hetze. Das gibt es ja in Deutschland nicht, tatsächlich. Entweder sagst du was Strafbares, dann verstößt es gegen ganz klare benannte Paragraphen, zum Beispiel Beleidigung oder Volksverhetzung und so. Oder du sagst halt etwas, was Strafrecht in Ordnung ist. Ja, und dann ist es halt nicht strafbar. Aber Hass und Hetze ist so diffus. Und dann heißt es Hass.
Es gibt ja diesen Klassiker, du kennst den, du hast den hundertprozentig schon mal gehört. Hier ist es so, ja, ich bin ja für Redefreiheit, halt nur nicht für Hassrede. Ja, ich bin für Physik, halt nur nicht für Schwerkraft.
Ja, klar. Und Hass ist keine Meinung. Doch, Hass ist eine Meinung. Liebe ist ja auch eine, man darf ja auch sagen, was man liebt, man darf auch sagen, was man hasst. Und wer sagt, Hass ist keine Meinung, der redet verfassungswidrig. Ja. Mhm. Das muss man einfach den Leuten immer ins Gesicht sagen. Doch, Hass ist eine Meinung und ich hasse dich jetzt, weil du bist ein Verfassungsfeind. Punkt. Ja.
War noch was zum Digital Service Act?
Nee, das wäre jetzt ein eigenes Thema. Ja. Ich sag mal, es ist gruselig.
Wir haben mehr Themen angesammelt, als wir beendet haben. Aber ja. Nein, finde ich gut. Weil ist eine Folge, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also ich habe jede Menge mitgenommen.
Ja, das freut mich auch.
Ja, machen wir auf jeden Fall in der Zukunft nochmal wieder. Wenn du noch ein Abschlussstatement hast, liebend gerne. Sonst bedanke ich mich sehr bei dir für das Gespräch, Michael.
Ja, ich freue mich, hier gewesen zu sein. Wir sehen uns übrigens auf dem Afuera Festival. Da bin ich heute auch als Redner eingeladen worden. Und du, glaube ich, auch, ne?
Als Redner weiß ich gar nicht, aber ich bin da auf jeden Fall. Ich wurde eingeladen, ja.
Großes Kino. Ja, da freue ich mich. Dann sehen wir uns spätestens da und vielleicht auch hoffentlich viele Zuschauer. Und ja, danke, dass ich hier sein konnte und ich komme gern wieder.
Ja. Wenn ihr die Rede, von der Michael Werner gerade eben bei der EF-Konferenz erwähnt hat, noch nicht auf dem Kanal von Eigentümlich Frei selbst finden könnt, dann kommt der auf jeden Fall in der absehbaren Zukunft. Und da das Ferngespräch ein Unterkanal ist. Ist schon da. Dann können wir es vielleicht mit verlinken. Wunderbar. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.